Was für ein genialer Tag, um mit der Reihe Schöpfung und Glauben anzufangen. Ist immer Schöpfung, auch wenn es Wüstwetter ist, aber wenn die Sonne so strahlt und alles so glänzend ist, fällt es einfach noch ein bisschen leichter. Mein Schwiegervater war ein Pionier mit anderen Mitstreitern der grünen Bewegung in Rammenshorn. Er war während 25 Jahren Präsident des Vogel- und Naturschutzvereins. Und 7 Jahre, auch dort als Vorreiter in den 90er Jahren, war er für die Grüne Partei im Kantonsrat. Keine Angst. Mein Schwiegervater, der Ernst Lanz, der hatte eine grundsolide Politik gehabt. Er ist nicht irgendein linksautonomen Ideologie aufgesessen, hat sich nicht an Bäumen gekettet und auch nicht auf die Straße geklebt, sondern hat eine grundsolide Politik betrieben. Was er nie hat können verstehen, ist, dass wir Freikirchler, wo der Nordis noch seine Töchter auch dazugehört haben, die Ökologie, das Verwalten von der Schöpfung, nicht auf dem Radar hatten. Und ich konnte es nicht begreifen, dass das für ihn so wichtig ist. Weil ich den Eindruck hatte, im Glauben gibt es doch wichtigere Sachen. Es geht doch um Menschen und es geht doch darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich möchte ein paar Sachen voraussetzen zu dieser Predigtreihe. Die wird 3 Teile haben. Heute geht es um gute Nachricht für die ganze Schöpfung. Das ist heute das Thema. Nächstes Mal ist mit den Bäumen, mit den klatschenden Bäumen Gott loben. Und das letzte Mal der Schöpfung die gute Nachricht verkündigen. Und wenn wir das machen jetzt da, dann möchte ich da einfach heute auch sagen, wir möchten das völlig losgelöst von irgendwelchen Ideologien machen. Auch meine Hemdfarbe hat jetzt überhaupt keine Bedeutung heute Morgen. Es hat nichts mit Politik oder mit Parteipolitik zu tun, was wir machen, sondern wir versuchen, das Herz von Gott, den Herzschlag von Gott und seine Liebe zu der Schöpfung zu spüren. Nicht nur zu spüren, sondern zu lesen in der Bibel. Das ist das Ziel dieser Reihe. Das Herz von Gott. Wir haben einen Auftrag auf dieser Welt. Kurz zusammengefasst in einem Satz. Gottes Herrlichkeit in die Welt hineinspiegeln und das Lob von der Schöpfung Gott zurückgeben. Das ist die Berufung vom Mensch. Wir werden das in den nächsten 3 Mal noch ein paar Mal hören. Die Herrlichkeit von Gott in die Welt hineinspiegeln, reflektieren und das Lob von Gott mit den klatschenden Bäumen und sogar Flüssen klatschen. Gott zurückspiegeln. Es hat ein Forschungsteam von der CVJM-Hochschule Kassel hat die sogenannte GENA, die Gerechtigkeit-Nachhaltigkeit-Studie gemacht. Dafür haben sie 2561 aktive Nachfolger von Jesus Christus aus Deutschland und der Schweiz befragt. Und 54,7% von den Leuten haben gesagt, dass Christentum eine Mitschuld an der Umweltproblematik trägt. Weil sie eine lange Zeit kein Verständnis für ökologische Anliegen hatten. Also, anstatt, ich sage es mal vielleicht so ganz grob, aber heute geht es mir nicht in erster Linie um das, anstatt Teil der Lösung sind, sind Christen oft Teil des Problems. Sagen die Leute, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist eine Umfrage, dass er so gesagt. Aber das stimmt mit der persönlichen Erfahrung überein, dass in den traditionellen freikirchlichen Kontext Kirche und Welt getrennt werden. Geistliche Sachen und natürliche Sachen werden getrennt. Wir haben das schon bei Körper und Glauben ein bisschen gesehen. Für evangelikale Christen ist der erlebte Liebe zu Jesus wichtig und die Welt gilt es zu meiden. Und auch so muss ich gestehen, dass ich vielleicht den wichtigsten Vers, den es überhaupt gibt in der Bibel, lange Zeit völlig falsch verstanden habe. Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mit meiner Brille, die ich mitgebracht habe, aus meiner christliche Sozialisation aus meiner Kindheit und so weiter, habe ich immer gelesen, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Spürt ihr den Unterschied? Ich habe nie verstanden, Gott hat die Welt so sehr geliebt, sondern immer Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Da geht es Gott um den Menschen, Gott doch nicht um die ganze Welt. Jesus ist doch von Menschen auf die Erde gekommen, zur Rettung von den Menschen und nicht von der ganzen Welt. Aber da steht tatsächlich im berühmtesten Vers vielleicht, wo fast jeder auswendig kann, wenn man ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und es gibt noch ein paar weitere Überraschungen heute Morgen. Falls das eine Überraschung ist für dich. Heute glauben nur noch knapp ein Drittel von den Befragten von dieser Studie oder vertreten die Position, dass Evangelisation wichtiger ist als Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in verschiedensten Gebieten. Bezeichnend ist auch, da finde ich, dass Menschen, Christen mit einer eskatologischen, wo das endzeitlich denken, Gott schafft ja sowieso eine neue Welt, dass sie sich weniger für die Themen interessieren als andere. Ganz einfach aus dem Denken heraus, dass man denkt, ja, irgendwann wird Gott die Welt also so wegputzen und eine neue schaffen. Das spielt sogar nicht mehr, gar keine Rolle mehr oder lohnt sich gar nicht mehr, in die Welt zu investieren oder dieser Welt Sorge zu haben. Der Dualismus, die Trennung von Natur und Geist, die Abwertung von den natürlichen materiellen Dingen, die sind nicht biblisch. Das ist vor allem eine Prägung von der griechischen Philosophie. Von Plato, zurückgehend auf den Plato, dass alles, was materiell ist, irgendwie muss auf die Seite gehen, damit das Geistliche darf zum Ausdruck kommen. Und wir Christen, glaube ich, dass wir evangelikale Christen oft über Jahrzehnte, Jahrhunderte deren Lehre aufgehockt sind. Viele im freikirchlichen Kontext glauben nicht nur oder haben nicht nur ein empfundenes, richtiges Verständnis von der Bibel, sondern haben eben die dualistische Brille auf. Ich persönlich habe sehr grundlegende Denkmuster falsch gelernt und die Bibel innen interpretiert. Jesus liebt die ganze Schöpfung. Jesus liebt die ganze Welt. Wichtig ist, dass wir das gesamte Weltblick, das ganze Weltbild in den Blick hineinnehmen. Das ganze Weltblick. Damit meine ich von der Schöpfung zum Fall, zum Kreuz und Auferstehung, zu der Wiederherstellung von allen Dingen, von der Wiederkehr von Jesus und zu der neuen Schöpfung. Das ist das ganze Bild von der Schöpfung, das ganze Bild, ganze Weltbild. Und Jesus ist von Anfang an und mit ihm das Evangelium ist von allem Anfang an gewesen. Das große Bild gilt als Orientierungsrahmen. Jesus und mit ihm das Evangelium fängt nicht erst mit Weihnachten, mit dem Kreuz und mit der Auferstehung an, sondern Jesus ist von Anfang an ein Teil vom Wir gewesen. Dort, was heisst, im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen. Das Wir, dort ist Jesus Teil gewesen davon. Wir wollen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und der Kolosserbrief sagt, dass Jesus vor aller Schöpfung schon war. Jesus war von allem Anfang an. Die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht, hat den Ausgangspunkt in der guten Nachricht, dass Jesus in seiner Liebe die ganze Welt gestaltet hat. Wir lesen das im Kolosser 1, Vers 16 und 17. Durch ihn, Jesus Christus, hat Gott alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus ist vor aller Schöpfung gewesen. Jesus hat die ganze Welt geschaffen. Das steht auch im Hebräer 1, Vers 2. Durch ihn, seinen Sohn, hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Ich glaube, für uns ist ganz wichtig, für uns Menschen, die mit Jesus unterwegs ist, dass Welt, der Begriff Welt in der Bibel auf zwei völlig verschiedene Arten gebraucht wird. Aber beide sind wichtig. Einerseits ist mit Welt ein Denkmuster gemeint. Ein Denkmuster mit entsprechenden Verhaltensweisen, wo durch die Sünde, durch den Fall korrumpiert ist. Ein Denkmuster, das sich auszeichnet durch Habgier, durch Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Und im 1. Johannes 5, Vers 4 ist genau das Denkmuster mit Welt gemeint. Das Denkmuster. Wenn der Johannes sagt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Oder überwindet die Welt, je nach Übersetzung. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Die Art von Welt. Das Denkmuster, das weltliche Denkmuster, müssen wir nicht lieben. Das müssen wir überwinden. Und wisst ihr, was das Wort ist dafür? Das Denkmuster, das weltliche Denkmuster überwinden. Das Wort dafür ist Heiligung. Jesus ähnlicher werden. Das Denkmuster aus uns rausbringen, wo korrumpiert ist von der Sünde und zu einem Jesus-ähnlichen Denkmuster finden. Aber andererseits ist die Welt ist auch die Geliebte für die, wo sich Jesus als Ganzes hingegeben hat. Eben Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Jesus hat die Welt geliebt und damit ist die Schöpfung gemeint. Das sind die entferntesten Galaxien gemeint, die Unendlichkeit der Galaxien, das sind die unzähligen Himmelskörper gemeint. Das sind Menschen aus allen Ethnien gemeint, Flora und Fauna. Auch die ganze Mikrobiologie beispielsweise. Alles, was Gott geschaffen hat, liebt Jesus. Die ganze materielle, sichtbare Schöpfung. Und jetzt sage ich mal etwas im gleichen Maß, wie wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, herausgefordert sind, Denkmuster von der Welt zu überwinden, sollen wir die sichtbare materielle Welt auch lieben. Das sind zwei gleichwertige Sachen. Denkmuster überwinden, das sind wir nicht schlecht, oder? Das kennen wir von Jahrzehnten, aber die Welt auch lieben. Die Welt lieben, das ist nichts Anrüchiges. Beides sind Bestandteil von der Nachfolge von Jesus. Beides. Die Heiligung, Jesus ähnlicher werden, genauso wie die Schöpfung lieben. Beides sind Bestandteil, integrative Bestandteil von der Jesus-Nachfolge. Die Liebe zum Schöpfer schließt die Liebe zu seinem Geschöpf immer mit ein. Und es kann nicht sein, dass wir sagen, wir lieben Gott und dass uns Seufzen von der Schöpfung, so wie es in der Bibel steht, im Römer 8, gleichgültig ist. Und das ist genau der Aspekt von der Nachfolge, den mein Schwiegervater vermisst hat. Die Ökologie ist nicht gefährlich, kein ideologischer Begriff, sondern bedeutet einzig Haushalterschaft über die Schöpfung. Der Grundauftrag, Bebauen und Bewahren von der Schöpfung. Die Ökologie, in dem Sinn gemeint, nicht Öko-Freak und so weiter. Gell? Ökologie als Haushalterschaft über die Schöpfung ist nicht ein netter Zusatz zu der Jesus-Nachfolge, zu der Evangelisation und zu der Heiligung, sondern es ist eine essentielle, grundlegende und lebensnotwendige Anerkennung von Jesus Christus als Herr und dem dreieinigen Gott. Für Jesus Nachfolger ist die Bewahrung und die kreative Gestaltung von der Schöpfung nicht eine beliebige Option, sondern eine Anerkennung von Jesus als Gott und dem Herr über alles. Es ist ganz, ganz hochinteressant, wirklich. Es ist hochinteressant, wenn man so die ganze biblische Geschichtserzählung verfolgt, das Narrativ von der Bibel, dass die Schöpfung immer in der Bibel von Anfang an mitdenkt war. Aber die Trennung von Mensch und Schöpfung, die gibt es in der Bibel nicht. Nach jedem Schöpfungstag hat der Schöpfer hat Fazit gezogen und hat gesagt, es ist gut. Es ist gut. Am sechsten Tag hat er einen Mensch geschaffen mit einer Sonderstellung und mit einem Auftrag, die restliche Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Aber vor der Ökologie, vor der Haushalterschaft über die Schöpfung, hat er ihm einen Sabbat geschenkt. Bevor es losgegangen ist, ist der Sabbat gekommen. Mit dem Sabbat hat Gott dem Menschen 6:1 Rhythmus ins Leben hineingelegt. 6:1 Rhythmus. Der Sabbat ist dazu da, um seinen Alltag zu unterbrechen. Es ist dazu da, um daran zu denken, dass Jesus Befreiung geschenkt hat. Sich daran freuen, was Jesus tun hat, am Evangelium freuen. Der Sabbat ist dazu da, um die Schöpfung zu geniessen. Und er ist auch dazu da, um Gutes zu tun. Und im Sabbat liegt sogar noch ein Hinweis auf die Neuschöpfung bereits drin. Hebräer 4, Vers 9 steht, es gibt also noch eine besondere Ruhe. Und wörtlich ist da Sabbatruhe gemeint. Das Wort, das dort ist, ist Sabbatruhe. Eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Der Sabbat ist eine prophetische Verheißung auf das, wo man kommt, auf Neuschöpfung. Das liegt bereits im Sabbat drin, am 7. Tag. Das ist mega spannend. Und der Sabbat ist ein geniales Geschenk für Menschen. Und jetzt kommt es. Nicht nur für den Menschen, sondern für die gesamte Schöpfung. Ich lese vor aus 3. Mose 25, die Verse 2-4. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll auch das Land selbst einen Sabbat für den Herrn erhalten. 6 Jahre lang dürft ihr eure Felder bestellen, eure Weinberge beschneiden und eure Ernte einbringen. Im 7. Jahr aber soll das Land ein Sabbatjahr, eine Ruhezeit für den Herrn haben. Während dieses Jahres sollt ihr nichts aussehen und eure Weinberge nicht beschneiden. Was für ein Vertrauensakt! Ein ganzes Jahr lang nichts anzeigen und Weinberge nicht beschneiden. Was Vertrauen, dass Gott dann noch versorgt. Übrigens, Sabbat ist so, Vertrauens, das ist so ein Testfall für unser Vertrauen zu Gott. Auch unser Sabbat, der 7. Tag, ist ein Testfall für unser Vertrauen zu Gott. Aber auch das, im 7. Jahr nichts anzeigen, das ist ja ökologische Nachhaltigkeit hoch 3. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und wir sind in einer Zeit gelebt, wo man Kunstdünger ausgesagt hat, Thomas, dass ein bisschen mehr wächst. Nicht von Sabbat fürs Land, sondern noch ein bisschen mehr rausholen, das Land noch ein bisschen mehr auspressen. Ich finde noch viel erstaunlicher für das ganze Thema Schöpfung ist die Institution vom Erlassjahr. Immer noch 7x7 Jahre sollen die Israeliten Posaunen blasen und ein Erlassjahr ausrufen. Alle 50 Jahre ein Erlassjahr. Erlassjahr bedeutet, dass alle versklavten Menschen und alle veräusserten Grundstücke zurück an die Ursprungssippe gehen. Wie ein Reset-Knopf. Neu starten. Der Reichtum wird neu verteilt, wieder zurück in die Familien. Selbst an die, die vielleicht nicht so gut wie gewirtschaftet haben. Damit hat Gott von Anfang an verhindern, dass es grosse soziale Unterschiede gibt auf der Welt. Es war nie im Sinn von Gott, dass wir so ein grosses Nord-Süd-Gefälle haben, so eine grosse Kluft von Reichtum. Es war nie im Sinn von Gott, dass eine kleine Prozentzahl der Weltbevölkerung fast den ganzen Reichtum unter sich aufteilen tut. Es war nie ein Denken von Gott. Es war nicht sein Herz. Und die Weisung von Gott, von dem Sabbatjahr und von dem Erlassjahr, eben, dass Gott die Schöpfung von Anfang an immer mitdenkt hat, von Anfang an, wir können dem gar nicht ausweichen, das mündet im Satz, im Vers 23, wo es heisst, das Land darf nicht für immer verkauft werden, denn es gehört mir. Habt ihr das gehört? Das Land darf nicht für immer verkauft werden, denn es gehört mir. Ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Das ist die Begründung vom Ganzen. Das ist auch die Grundhaltung vom Menschen. Als Gast und als Fremde auf dieser Welt. Wie verhalten wir uns, wenn wir irgendwo Gast sind? Wir sind gestern irgendwo Gast gewesen und wir haben bei der Haustür gefragt, sollen wir die Schuhe abtun? dass es nicht dreckig wird, um den Boden schonen und so weiter. Man achtet sehr darauf, dass nicht das Weinglas kaputt geht und so weiter. Es ist ein grosses Anliegen, wenn man als Gast ist, verhält man sich anders, als wenn man nicht Gast ist, wenn man den Eindruck hat, das gehört alles mir. Das ist einmal eine Grundhaltung. Als Gast und als Fremde auf dieser Welt sein, weil Gott die ganze Schöpfung gehört. Und Maria Papa, die Stadtpräsidentin von St. Gallen, die hat in dieser Verteilzeitung, dieser christlichen Verteilzeitung Hope, hat sie Folgendes gesagt. Wir Menschen sollten uns bewusst sein, dass wir Gäste auf dieser Erde und von ihr abhängig sind und nicht umgekehrt. Gerade im Angesicht von der ganzen weltweiten Problemen, die im Moment herrschen. Wenn wir auf die Sabbat, auf die Abgabe und die Erlassgebot schauen, die in der Bibel stehen, vor allem am Anfang an, dann geht es in diesen Sachen immer um Gerechtigkeit auf drei Ebenen. Und zwar um soziale Gerechtigkeit, um ökologische und ökonomische Gerechtigkeit. Von Anfang an von Gott mit seinen Weisungen in die Welt geleitet geworden. Und auch im Neuen Testament, wenn wir sagen, das ist alles Altes Testament, kümmert uns nicht mehr. Nur schon die Aussage wird nicht stimmen. Aber falls du so denkst, dann möchte ich das Neue Testament wechseln und dort auch einen Vers euch zeigen, wo mich absolut umgehauen hat, den ich da entdeckt habe. Markus 16, Vers 15. Der sogenannte Missionsbefehl von Jesus nach Markus. Dort steht, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Hey, wisst ihr was? Ich habe verschiedene Übersetzungen konsultiert. Es gibt Übersetzungen, die haben anstatt Schöpfung Menschen geschrieben. Die haben einfach mit Menschen übersetzt. Aber das ist genau unser evangelikale Denken. Aber da steht nicht Anthroposoph, sondern da heisst Knittis, Schöpfung. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Jetzt nimmt sich mal Wunder, wie das geht. Und da geht es nächsten Sonntag. Nein, übernächst. Die ganze Schöpfung das Evangelium verkündigen. Es gibt ja den Satz, ich weiß nicht, ob auf den Augustinus zurückgeht, sagt, verkündet den ganzen Tag das Evangelium und nötige Spruchwort. Vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Aber das ist Auftrag von Jesus. Jesus hat das gesagt so. Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Da ist Potenzial drin, zum Nachdenken. Gerade für uns als Nachfolger von Jesus Christus. Sehr viel Potenzial und auch sehr spannend. Und nichts Ideologisches. Keine Parteipolitik heute Morgen. Und sollen wir noch lieber sagen nachher und sagen, ja, Zeta-Kirche ist links geworden oder so irgendetwas. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht ums Herz von Gott. Nachhaltiges Leben, soziales gerechtes Handeln und das Reden vom Kreuz und von der Auferstehung sind gleichwertige, untrennbare Teile vom einen Evangelium. Gute Nachricht für die ganze Schöpfung. Das gehört zusammen. Ich weiß nicht, was er mit dir macht, wenn du so einen Satz hörst. Vielleicht zuckst du ein bisschen zusammen und denkst, jetzt ist nicht mehr gut. Aber ich sage es gleich nochmal. Einfach zum Nachdenken. Wir können dem mal nachdenken und dem mal eine Chance geben. Nachhaltiges Leben, sozial gerechtes Handeln und das Reden vom Kreuz und von der Verstehung sind gleichwertige, untrennbare Teile vom einen Evangelium. Und beziehen sich immer auf die ganze Schöpfungsgemeinschaft. Unsere Schöpfung geht schlecht. Wir Menschen können auch die Schöpfung Schmerz empfinden. Römer 8, Vers 22 steht es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und sie sehnt sich nach Erlösung. Genauso wie Menschen sich nach Erlösung sehnen. Letzten Abendgottesdienst hat Miriam Hauser gesagt, sie freut sich, um in die Herrlichkeit zu gehen. Das Sehnen nach Erlösung. Genauso, genau das Gleiche passiert auch in der Schöpfung. Genau das Gleiche. Die ganze Schöpfung leidet unter der Habgier und dem Egoismus. Von dem Denkmuster von dieser Welt. Wie die Menschen braucht die ganze Schöpfung eine Lösung. Und genauso wie ein Jesus-Nachfolger in der neuen Welt, wenn Jesus wiederkommt, einen neuen Körper bekommt, haben wir darüber geredet, oder? Körper und Glaube. Ein neuer Körper überkommt, genauso wird die ganze Schöpfung neu gemacht werden. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir kennen eine Person bis jetzt, hat einen neuen Körper bekommen, das ist Jesus Christus, hat ein Auferstehungsleib bekommen. Und wenn wir den Auferstehungsleib anschauen, sehen wir, es gibt Teile, die sind geblieben vom Alten. Die Jünger können ihre Finger in die Narben hineinlegen, in die Wundmale hineinlegen. Sie haben, so mit Mühe und Not haben sie Jesus noch kennt, nicht mehr so ganz eindeutig, aber sie haben ihn noch kennt. Er war noch erkennbar gewesen. Aber er hat auch Sachen gehabt, da hat er ganz neue Möglichkeiten gehabt, Jesus. Er ist zum Beispiel plötzlich in einem Raum erschienen und wieder gegangen. Es ist wie eine neue Dimension dazugekommen. Aus Kreis in Kugeln geworden, sozusagen. Und genau das passiert auch mit der Schöpfung. Mit der ganzen sichtbaren Schöpfung. Sie wird die Spuren von der jetzigen Welt noch tragen und doch um ein Vielfaches herrlicher sein. Jetzt schlage ich den Bogen in dieser Predigt, was darum gegangen ist, die gute Nachricht für die ganze Schöpfung. Die gute Nachricht für die ganze Schöpfung. Jesus hat am Anfang von seinem Dienst ein prophetisches Wort aus dem Jesaja 61 auf sich persönlich bezogen. Und er hat gesagt, jetzt ist es soweit. Ich lese das Wort vor, ganz spannend. Er hat gesagt, in der Synagoge von Kapernaum, Lukas 4, Vers 19. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Der Begriff, das Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt, ist der gleiche Begriff wie das Erlassjahr. Also Jesus braucht den ganzheitlichen Begriff von einer Erlösung. Die ganzheitliche Vorstellung von Erlösung für Mensch und Land und Befreiung aus Sklaverei und so weiter, für das, was er in die Welt gebracht hat, was er verkörpert hat, er verkörpert das Erlassjahr. Das bedeutet, Jesus ist gekommen, nicht nur um uns Menschen aus unserer inneren Sklaverei zu befreien, sondern um auch das Land zu befreien. Für das ist Jesus gekommen. Jesus bringt Gnade für Menschen genauso wie für die ganze Schöpfung. Jesus' Nachfolger sind Menschen, die diese Gnade für sich persönlich angenommen haben. Das sind Menschen, die sich aus der Sklaverei befreien lassen haben, in die Freiheit gekommen sind. Das sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Dadurch haben sie eine neue Identität über und gehören zu Gottes Familie. Aus dem Sie raus. Wenn wir Gottes Herzschlag spüren, wir wollen nicht Umweltaktivisten werden. Umweltaktivisten arbeiten aus dem eigenen Antrieb raus. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die neue Identität von Jesus Christus, die Gnade für uns persönlich annehmen, sein Herzschlag spüren und uns vor ihm verändern lassen. Und mit ihm zusammen die ganze Schöpfung lieben. Aus seiner Kraft. Liebe Leute, aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Wir im ganzen Christentum geht es nie darum, dass wir jetzt etwas vom Stapel reissen, sondern dass wir uns eins machen mit Jesus, die neue Identität für uns anziehen und aus dieser Gemeinschaft raus mit Jesus ein neues Leben leben. Wo auch die Liebe zur Schöpfung mit einbezieht. Und aus seiner Kraft können wir Teil der Lösung anstatt Teil des Problems werden. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du auf die Welt gekommen bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du viel mehr im Blick hast als einfach uns Menschen, sondern dass du die gesamte Schöpfung im Blick hast. Und dass du auch eine Lösung für die ganze Schöpfung schaffen tust. Und wir dürfen Teil davon sein. Herr, und wir wollen Menschen sein, so wie du uns die Berufung in unser Herzen hineingelegt hast, wo deine Herrlichkeit in die Welt hinein reflektiert und das Lob von dieser Welt dir zurückgeht. An dieser Schnittstelle von Schöpfung und Schöpfer hast du uns eine wichtige Aufgabe gegeben. Herr, lass uns tiefer entdecken, was das bedeutet. Lass uns nicht Aktivisten werden, sondern Menschen, die sich von dir fühlen lassen und die neue Identität in dir annehmen. Danke, Jesus. Herr, zeig uns die ganze Fülle von dem Evangelium. Immer wieder von Neuem. Amen.